Simnel sah jetzt noch gequälter aus, und Feucht stand mit sprichwörtlich heruntergeklappter Kinnlade da und hörte zu, wie sich der akribische Herr Simnel heftige Vorwürfe machte, weil er ein Genie war. »Die Jungs, wie ich sie nenne«, fuhr Simnel fort, »können auch nicht darauf hoffen, jemals Meister zu werden, weil ihnen kein Meister den ganzen Ingenieurskram beigebracht hat. Das ist doch, verflixt nochmal, einfach lächerlich!« Feucht musste laut lachen, legte die Hände auf Dicks fettverschmierte Stirn und drehte den Kopf des Jungen vorsichtig herum, damit er sich das ganze Gelände mitsamt den langen, einfach nicht abreißenden Schlangen für die Zugfahrt in aller Ruhe ansehen konnte. Dann sagte er, »Die dort, die wissen alle, dass sie ein wahrer Meister sind und dass Eisenpfeil ihr Meisterstück ist. Welcher Junge würde nicht gerne mit Ihnen tauschen, Herr Simnel? Denn Sie sind ein Meisterstück, das sich selbst geschaffen hat. Verstehen Sie?« Simnel sah nicht ganz überzeugt aus. Womöglich sehnte er sich nach zusätzlichen Buchstaben vor seinem Namen und einer Urkunde, die sich seine alte Mutter an die Wand hängen konnte. »Ja, schon. Nichts für ungut. Aber diese Leute sind keine Fachleute, wenn es um das Bezwingen von Dampf geht. Ich will ja niemanden beleidigen, aber was wissen die schon?« Jetzt riss Feucht der Geduldsfaden. »Dick, in gewisser Hinsicht ist dort drüben irgendwo die Seele der Welt. Diese Leute wissen alles. Vielleicht haben Sie schon mal von Leonard da Quirm gehört. Es gibt Meister, die sich selbst zu Meistern machen. So wie Sie. Sie haben eigenhändig einen Ingenieur aus sich gemacht, und das weiß jeder.« Simnels Miene hellte sich auf. »Ich hab nicht vor, meine eigene Gilde zu gründen, falls Sie das denken. Aber wenn so ein Junge zu mir kommt und wissen will, wie ein Rechenschieber funktioniert, dann zeige ich's ihm. Ich mache einen Lehrling aus ihm, ganz auf die altmodische Weise. Der Kerl kriegt seine Hände nie mehr sauber. Dann kriegt er seine Ausbildung, bis sie ihm zu den Ohren rauskommt, und zwar auf Pergament geschrieben, falls ich irgendwo welches finde. Genau so soll's sein. Und dann arbeitet er so lange für mich, bis ich der Meinung bin, dass er genug gelernt hat, um Geselle zu werden. So macht man das nämlich beim Handwerk.« Er lachte. »Am Anfang, als ich Sie gesehen habe, Herr Lippwick, habe ich mir gedacht, Sie hätten bloß eine große Klappe und nichts dahinter. Aber ich habe gesehen, wie Sie hin und her gerannt sind und überall die Rädchen für die Dampfmaschine und die Eisenbahn geschmiert haben. Sie sind gar nicht übel, Herr Lippwick, gar nicht übel. Aber mit einer flacheren Mütze auf dem Kopf würden Sie besser aussehen.« Eisenpfeil stieß einen zischenden Dampfstrahl aus, und die beiden Männer drehten sich lachend zu ihr um. Etwas war neu an der Lokomotive. »Moment mal«, dachte Feucht. »Ihre ganze Form hat sich verändert, oder? Sie sieht größer aus. Ich weiß, dass sie der Prototyp ist und dass Simnel ständig hier und da herumschraubt, aber irgendwie kommt es mir so vor, als würde ich jedes Mal eine andere Maschine sehen. Jedes Mal sieht sie größer, besser, eleganter aus.« Während Feucht noch darüber nachbrütete, bemerkte er, dass Simnel neben ihm von einem Fuß auf den anderen trat. Schließlich sagte Dick zögerlich, »Herr Lippwick, Sie kennen doch das Mädchen mit den langen blonden Haaren und dem hübschen Lächeln, das manchmal hier aufs Gelände kommt. Wer ist das? Sie tut so, als würde ihr hier alles gehören.« »Das«, antwortete Feucht, »ist Emilia, Paul Königs Lieblingsnichte. Noch unverheiratet.« »Oha«, sagte Simnel. »Neulich hat sie mir Tee gebracht. Und ein Rosinenbrötchen.« Feucht musterte das besorgte Gesicht Dick Simnels, der sich mit einem Mal an einem Ort befand, den kein Rechenschieber erreichen konnte. Nein, hier herrschten andere Regeln. Also sagte er, »Würden Sie gerne mal mit ihr spazieren gehen, Dick?« Simnel wurde rot, falls man das unter der ganzen Schmiere in seinem Gesicht überhaupt richtig erkennen konnte. »Ja, schon. Aber sie ist klug und so frisch und munter. Und ich bin...« »Seien Sie still«, sagte Feucht. »Wenn Sie jetzt sagen wollen, dass Sie bloß ein Kerl in einer fettverschmierten Latzhose sind, dann möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass Ihnen von sämtlichen Einnahmen, die mit der Eisenbahn jemals erzielt werden, ein großer Batzen zusteht. Also kommen Sie mir nicht mit, ach herrje, ich bin viel zu arm, als dass ich jemals auch nur daran denken könnte, mich so einer hübschen jungen Dame zu nähern. Sie sind der allerbeste Fang, den eine junge Dame in Ankh-Morpork machen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass sogar Paul Sie unter diesen Umständen nicht die Treppe runterwerfen würde, wie er es mit den Verehrern getan hat, die seinen eigenen Töchtern hinterhergestiegen sind. Wenn Sie gerne mit Emilia spazieren gehen möchten, dann würde ich sagen, ran an den Speck. Und ich bin sicher, dass sich Ihr Onkel und Ihre Eltern sehr darüber freuen werden. Insgeheim dachte Feucht, genau genommen wäre Paul hellauf begeistert, weil dadurch das Geld in der Familie bleibt. Ich kenne Paul König nur zu gut. Außerdem, schob er hinterher, ist die junge Dame eine zukünftige Anwältin, die sich gut damit auskennt, was man rechtlich alles zu beachten hat, wenn man ein Geschäft führen will. Sie beide müssten sich wirklich blendend verstehen. Mit der Stimme eines Mannes, der ein völlig neues Terrain erkundet, erwiderte Dick vorsichtig, »Vielen Dank für die Information und den Rat, Herr Lipwig. Kann sein, dass ich eines schönen Tages, wenn ich mich gewaschen habe, den Mut aufbringe und bei ihr an die Tür klopfe.« »Also, damit würde ich nicht zu lange warten. Es gibt mehr im Leben als bloß Rechenschieber.«